Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Guten Tag, ich bin Phuong Linh und freue mich, Sie zu unserer deutschsprachigen Sendung begrüßen zu dürfen. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran eröffnet neue Perspektiven für den Nahen Osten. Dazu haben wir im Journal Die politische Aktualität einen Beitrag. Anschließend erfahren Sie etwas über den Dafu-Tempel, ein heiliges Reiseziel mit Geschichtswerten in der nordvietnamesischen Provinz Lạng Sơn. Und schließlich kommen die Kultur- und Sportmeldungen. Zunächst hören Sie die Nachrichten mit Thuy Dương.
Die Schlagzeilen: Vietnam und die Weltbank stärken die Zusammenarbeit bei Wachstumssicherheit und nachhaltiger Entwicklung. Internetschulen in Grenzgemeinden vor Ende August in Betrieb genommen. Nationales Zeitungsfestival 2026 eröffnet. Die Nachrichten im Einzelnen. Die Partei der Staat und das Volk Vietnams legen großen Wert auf die strategische Partnerschaft mit Deutschland und betrachten Deutschland als einen der wichtigsten Partner in Europa. Dies bekräftigte KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm bei einem Treffen am Donnerstag in Hanoi mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Bodo Ramelow. Tô Lâm betonte, dass sowohl Deutschland als auch Vietnam den Multilateralismus und Freihandel unterstützen, das Völkerrecht einhalten und das Bedürfnis haben, miteinander zu kooperieren. Dies seien entscheidende Grundlagen dafür, dass beide Seiten ihre bilateralen Beziehungen in der kommenden Zeit weiter vertiefen könnten. Er schlug vor, dass beide Länder das EU-Vietnam-Freihandelsabkommen EVFTA nutzen, um das bilaterale Handelsvolumen bald auf über 20 Milliarden US-Dollar zu steigern und gleichzeitig die substanzielle und wirksame Zusammenarbeit in weiteren Bereichen wie Wissenschaft und Technologie, Innovation, digitale Transformation, grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft zu vertiefen. Bundestagsvizepräsident Ramelow bekräftigte seinerseits, Deutschland wolle die substanzielle und wirksame Zusammenarbeit kontinuierlich stärken und die strategische Partnerschaft mit Vietnam in allen Bereichen vertiefen, insbesondere in Wirtschaft, erneuerbare Energien, Hochgeschwindigkeitsbahn sowie Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften. Vietnam werde für deutsche Investoren weiterhin das attraktivste Ziel in der Region sein, sagte er. Vizepremierminister Hồ Quốc Dũng hat am Freitag in Hanoi Sarokumaya, den globalen Direktor der Weltbank WB für den Wachstumssektor, und Mariam Seman, die Landesdirektorin der Weltbank für Vietnam, Kambodscha und Laos, empfangen. Beim Treffen würdigte der Vizepremierminister die von der Weltbank ins Leben gerufene Initiative Wachse für die Zukunft. Er bekräftigte, dass Vietnam bereit sei, mit der Weltbank bei der Umsetzung dieser Initiative zusammenzuarbeiten, um so zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele und zur Stärkung der Klimaresilienz beizutragen. Vizepremierminister Hồ Quốc Dũng schlug der Weltbank vor, Vietnam beim Zugang zu günstigen Krediten durch internationale Organisationen, insbesondere zu Mitteln der Weltbank, zu unterstützen. Diese Mittel sollten dazu dienen, Forschungsprogramme und Investitionen zur Gewährleistung der Wachstumssicherheit und der Sicherheit von Stauseen und Bewässerungsdämmen sowie Projekte zur Anpassung an den Klimawandel durchzuführen. Der globale Direktor der Weltbank für den Wachstumssektor erklärte, dass die Weltbank Vietnam im Rahmen der Initiative Wachse für die Zukunft sowie durch Programme zur Wachstumssicherheit nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Wissen und internationale Erfahrung zur Verfügung stellen wolle. Die Windbank leistet zudem hochwertige technische Hilfe und bietet Beratungsdienste an, um Vietnam dabei zu unterstützen, die Entwicklungsherausforderungen der neuen Ära wirksam zu bewältigen. In Hanoi hat Vizepremier Mr. Le Tien Chau am Freitag eine Sitzung mit Ministerien, Branchen und einigen Provinzen über das Bautempo von Internatsschulen in Grenzgemeinden geleitet. Dabei betonte der Vizepremierminister, dass diese Bauprojekte eine wichtige politische Aufgabe seien. Sie sollten dazu beitragen, die Sozialfürsorge zu gewährleisten, die Verteidigung und Sicherheit zu stärken und die Souveränität an der Grenze zu verteidigen. Le Tien Chau forderte die betroffenen Provinzen auf, vor dem 30. August 2026 alle Einrichtungen in Betrieb zu nehmen. Außerdem sollten Lehrkräfte und Schulanlagen vorbereitet werden, die gleich nach dem Beginn des neuen Schuljahres eingesetzt werden könnten, fügte der Vizepremierminister hinzu.
Die zuständigen Behörden sollten den betroffenen Provinzen Hinweise von Mechanismen und Maßnahmen geben, um die Qualität und Sicherheit der Einrichtungen zu garantieren. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt sollte die Provinzen bei der Beseitigung von Schwierigkeiten bei Baumaterialien unterstützen, um Bautempo und Qualität zu gewährleisten.
Am Donnerstag ist die Vizedirektorin der Diplomatieakademie Vietnams, Frau Dr. Nguyễn Thị Lan Anh, mit der höchsten Stimmenzahl der Asien-Pazifik-Region zur Richterin des Internationalen Seegerichtshofes ITLOS der Amtsperiode 2026-2035 gewählt worden. Die Wahl fand im Rahmen der 36. Sitzung der Vertragsstaaten des UN-Seerechtsübereinkommens von 1982 und CLOS im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York statt. Es ist die erste Kandidatur Vietnams beim Internationalen Seegerichtshof seit dessen Inbetriebnahme im Jahr 1996. Die höchste Stimmenzahl für Nguyễn Thị Lan Anh zeigt das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft für Vietnam. Das ist ein Beispiel für den neuen Entwicklungsschritt der multilateralen Außenpolitik und der internationalen Rechtsintegration Vietnams. Der Erfolg stellt außerdem die Würdigung der UNCLOS-Mitgliedstaaten für die zunehmend substanziellen Beiträge Vietnams zu den UN-Organen und zum Völkerrecht dar. Nach ihrer Wahl wird Nguyễn Thị Lan Anh ihre Aufgaben als ITLOS-Richterin mit den Prinzipien der Unabhängigkeit und Objektivität des Gerichtshofs umsetzen. Dadurch wird sie die Umsetzung des UN-Seerechtsübereinkommens fördern und zur Stärkung der Rechtsordnung auf See beitragen. In der nordvietnamesischen Hafenstadt Haiphong ist am Freitag das Nationale Zeitungsfestival 2026 eröffnet worden. Anlass ist der bevorstehende 101. Jahrestag der revolutionären Presse Vietnams. Zum Auftakt der Veranstaltung betonte der Vorsitzende des Vietnamesischen Journalistenverbands Lê Quốc Minh.
Hội báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện.
Das Motto des Nationalen Zeitungsfestivals in diesem Jahr lautet Vietnams Presse, treuer Kreativität und Verantwortung im neuen Zeitalter. Es befestigt die Kernmission der revolutionären Journalisten, die der Ideologie der Partei und den Interessen der Bevölkerung absolut treu sind. Sie engagieren sich stets für Innovation und Anwendung moderner Technologie. Außerdem achten sie auf die soziale Verantwortung und Berufsethos beim Aufbau von gleichberechtigter, demokratischer und zivilisierter Gesellschaft.
Ein Highlight des Zeitungsfestivals ist die zentrale Ausstellungszone, die als eine Reise zur Verbindung zwischen Tradition und Zukunft errichtet wurde. Durch Bilder, Dokumente und moderne Technologie kann das Publikum einen Rückblick auf die Entwicklung der revolutionären Presse Vietnams werfen. Im Rahmen der Ausstellung wird ein nationales Presseforum mit 11 Diskussionen stattfinden. Dabei können Experten und Journalisten über heikle Themen der modernen Presse diskutieren und Schritte zur Entwicklung vietnamesischer Presse in Zukunft geben. Die Islamabad-Absichtserklärung, das Memorandum of Understanding, MOU, zur Beendigung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran, ist ein historisches Dokument. Sie soll einen Frieden basierend auf gegenseitigem Respekt fördern. Diese Botschaft hat der iranische Präsident Massoud Pezeshkian im sozialen Netzwerk am Donnerstag veröffentlicht. Das Dokument bezeichnete der iranische Präsident als einen wichtigen Fortschritt mit Blick auf Verhandlungen über eine langfristige Friedenslösung für den Nahen Osten. Auch der iranische Außenminister Sayed Abbas Araghchi erklärte, dass das MOU Chancen zur Stärkung von Frieden und Zusammenarbeit der Nationen in der Region eröffnen würde. Laut US-Vizepräsident George Devens begann am Donnerstag die 60-tägige Frist für weitere Verhandlungen zwischen Washington und Teheran nach dem MOU-Abschluss. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Vietnam und die Weltbank stärken die Zusammenarbeit bei Wachstumssicherheit und nachhaltiger Entwicklung. Internetschulen in Grenzgemeinden vor Ende August in Betrieb genommen. Nationales Zeitungsfestival 2026 eröffnet. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Am Mittwoch haben die USA und der Iran ein Memorandum of Understanding MOU für die Beendigung des Konflikts unterzeichnet. Die Vereinbarung soll nicht nur eine Wende für die Beziehung beider Seiten schaffen, sondern auch eine neue politische Perspektive für den Nahen Osten eröffnen. Ein Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Dan Chang.
Das MOU, das Islamabad-Absichtserklärung genannt wird, ist am 17. Juni von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian digital unterzeichnet worden. Laut dem Plan wird sich US-Vizepräsident Vance mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagheer Ghalibaf am 19. Juni in der Schweiz treffen, um die nächsten Verhandlungen zu führen. Der Friedensdeal umfasst 14 Punkte, die den Konflikt beider Seiten beilegen und die Eskalation im Nahen Osten entschärfen sollte. Der Kernpunkt ist die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, auch die Beendigung der Kämpfe im Libanon. Weitere Einigung ist eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage für weitere Verhandlungen. Laut der Vereinbarung soll auch die Straße von Hormuz umgehend wieder eröffnet werden. Im Gegenzug werden die USA die Seeblockade gegen den Iran innerhalb von 30 Tagen vollständig aufheben. Ein längerer Konflikt gegen den Iran hätte zu fatalen wirtschaftlichen Folgen geführt, begründete US-Präsident für die Unterzeichnung des Abkommens.
So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe of you.
Das Einzige, was ich nicht sehen wollte, war eine wirtschaftliche Katastrophe. Wenn man das so weiterlaufen ließe, hätte das passieren können. Jedes Mal, wenn über Frieden gesprochen worden ist, ist die Börse wie eine Rakete gestiegen.
Bis zu dieser endgültigen Vereinbarung soll der Iran den Status quo seines Atomprogramms halten. Im Gegenzug verpflichtet sich die USA, keine neuen Sanktionen gegen den Iran zu verhängen oder ihre Truppen in der Region nicht zu verstärken. Das Abkommen zum Konfliktende wurde von der internationalen Gemeinschaft sehr unterstützt. Jedoch sind Beobachter der Meinung, dass dies lediglich der erste Schritt eines Fahrplans mit größeren Herausforderungen in den nächsten 60 Tagen sei. Die erste Herausforderung liegt bei Israel und der libanesischen Front. Israel beteiligte sich gemeinsam mit den USA am Konflikt, war aber keine Teilhabe des Abkommens. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu erklärte, dass dies eine eigene Entscheidung von US-Präsident Donald Trump gewesen sei. Ihm zufolge verfolgt Israel keine eigenen Sicherheitsziele. Eine weitere große Herausforderung ist das Atomprogramm. Ein Zeitraum von 60 Tagen sei für beide Seiten nicht ausreichend, um einen Konsens in einer heiklen Frage zu erzielen, die bereits seit mehr als einem Jahrzehnt bestehe, meint Dr. Andreas Krieg an dem britischen King's College London.
Die größte Herausforderung für den Nuclear Deal liegt im Detail, nicht im Allgemeinen. Beide Seiten sind einverstanden, dass der Iran kein Automarkt werden wird. Es scheint, dass beide Seiten eine starke Verpflichtung abgegeben haben. Ich denke, es gibt noch einige strittige Punkte über das akzeptable Niveau der Urananreicherung. Danach folgen die Fragen der Überwachung und Kontrolle des Abkommens sowie dessen Umsetzung.
Auch technische Hürden in der Straße von Hormuz, darunter das Aufspüren und Entschärfen von Seeminen sowie das Beseitigen von Hindernissen, die durch den Konflikt entstanden sind, bleiben ebenfalls eine große Herausforderung. Der Mangel an wirksamen Kontrollmechanismen stellt ebenfalls ein Problem dar im Kontext des anhaltenden hohen Misstrauens zwischen Washington und Teheran könnte allein ein kleiner Zusammenstoß auf See oder der Vorwurf eines geheimen Verstoßes das Abkommen scheitern lassen.
Vietnam entdecken.
Inmitten des lebhaften Treibens der Stadt Gilur, der nordvietnamesischen Provinz Lang Son, existiert noch ein antiker 100-jähriger Tempel. Der Dafu-Tempel ist nicht nur ein Ort für religiöse Ausübung der Bewohner in Lang Son, sondern auch ein historischer Ort, der für die Gründung der Marktstadt und den Grenzhandel Ende des 17. Jahrhunderts bekannt ist. Ein Beitrag von Thi Hung, gesprochen von Don Chang.
Der Dafu-Tempel befindet sich im Zentrum des Wohnviertels Gilur der Provinz Lang Son. Er ist seit langem ein bekanntes Besuchsziel in diesem Gebiet. Der Tempel wurde 1683 erbaut und verehrt General Thân Công Tai aus der Zeit der späteren Lê-Dynastie, der großen Beitrag zur Grenzverteidigung und Eröffnung der Marktstadt Gilur geleistet hatte. Durch Höhen und Tiefen sei der Tempel heute noch ein beliebtes Besuchsziel, sagt das ständige Mitglied des Dafu-Tempels, Đặng Minh Thuận.
Die Verdienste vom General Thân Công Tai für das Gebiet Lạng Sơn waren groß. Damals hatte er nicht nur das Gelände geschützt, sondern auch die Bewohner in Lạng Sơn und im benachbarten chinesischen Wohnviertel mobilisiert, den Markt zu eröffnen und die Gegend aufzubauen. Dadurch entstand die Marktstadt Gilur im 17. Jahrhundert.
Im Dafu-Tempel findet das größte Fest der Provinz Lạng Sơn statt, und zwar das Kỳ-cung-Dafu-Fest, das jährlich vom 22. bis zum 27. Tag des ersten Mondmonats veranstaltet wird. Das Fest wird gemeinsam von dem Kỳ-cung-Tempel und dem Dafu-Tempel veranstaltet, bei dem man Respekt und Dankbarkeit gegenüber General Thân Công Tai zeigt. Ein Höhepunkt dabei ist die Sitte zum Rauben von Feuerwerkskörpern, die heilige und menschliche Geschichte enthält. Besucher Ngô Quốc Vinh aus Hanoi besucht zum ersten Mal den Dafu-Tempel.
Der Tempel wurde sehr schön im großen Umfang und mit einer Architektur im ostasiatischen Stil gebaut. Er wurde überwiegend mit Stein und Holz errichtet. Das zeigt, dass der Tempel von den Bewohnern respektiert wird und sehr heilig ist.
»1993 wurde der Dafu-Tempel zur Nationalgedenkstätte gekürt. 2015 wurde das Kỳ-cung-Dafu-Fest als nationales immaterielles Kulturerbe anerkannt. Das zeigt den nachhaltigen Wert eines Kulturraums, der das gemeinschaftliche Leben der örtlichen Volksgruppen widerspiegelt. Um den geistigen Kulturraum zu erweitern und mehr Besucher anzuziehen, habe die Lokalbehörde zahlreiche Projekte durchgeführt, sagt die Vizevorsitzende des Volkskomitees des Wohnviertels Gilür, Hoti Do Yen.
Đối với cái du lịch tâm linh thì trên địa bàn phường Kỳ Lửa thì có một số điểm được
Die Bagna Pagoda und der Dafu Tempel sind spirituelle Bezugsziele im Wohnviertel Gilür. Sie sind bekannt und für sie soll in der kommenden Zeit verstärkt geworden werden. Davor haben wir neue Entwicklungsorientierungen entworfen, in denen wir uns auf die Bewahrung der Kulturidentität und Erweiterung des Kulturraums konzentrieren.
Auch Nguyen Quang Trung, Experte für Ausbildung und Entwicklung von kulturellen und spirituellen Tourismus, ist der Meinung.
Für das Gilur-Fest im Dafu-Tempel ist die Kooperation zwischen Behörden, Unternehmen, Experten und Lokalbehörden erforderlich. Dadurch können wir dieses Erbe bewahren. Es ist wichtig, historische Werte des Landes durch Feste zu bewahren.
Im Laufe der Zeit gilt der alte Dafu-Tempel nach wie vor als Zeitzeuge der Machtstadt Gilür. Der Tempel ist heute ein Ort, in dem man beim Besuch in Langsun mehr über die Geschichte des heiligen Geländes im Grenzgebiet des Vaterlandes erfahren kann.
Gefällt mir besonders gut, dass interessante Hörerfragen ausführlich von der Redaktion beantwortet werden.
Die Briefkastensendung ist für mich die Seele des Programms, denn hier treffen sich Hörer und Sender, um gemeinsam das Programm zu gestalten.
Machen Sie mit und hören Sie die Briefkastensendung am Mittwoch.
Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Am Donnerstagabend Ortszeit haben die Spieler der zweiten Spielrunde der Gruppen A und B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stattgefunden. In Gruppe A spielten Tschechien und Südkorea 1:1 unentschieden. Co-Gastgeber Mexiko sicherte sich einen 1:0 Sieg über die südkoreanische Mannschaft. Mit diesem Sieg ist Mexiko die erste Mannschaft, die bei der WM 2026 die Gruppenphase überwindet. In Gruppe B sicherte sich die Schweizer Mannschaft einen deutlichen 4:1 Sieg über Bosnien und Herzegowina. Unterdessen besiegte das kanadische Team Katar deutlich mit 6:0. Das rein weibliche US-Schiedsrichterteam für das Spiel zwischen Tschechien und Südafrika hat die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Die Schiedsrichterin Tori Penso leitete die Partie gemeinsam mit ihren Landsfrauen und Schiedsrichterassistentinnen Brooke Meyer und Katrin Neprit. Tori Penso ist nach der französischen Schiedsrichterin Stephanie Frappart bei der Weltmeisterschaft 2022 die zweite Frau in der Geschichte, die bei einer Fußball-WM der Männer als Hauptschiedsrichterin zum Einsatz kommt. Beim diesjährigen Turnier hat die FIFA neben Tori Penso auch eine weitere Schiedsrichterin, Katia Garcia aus Mexiko, die Spielleitung anvertraut. Dieser Schritt ist Teil des FIFA-Fahrplans zum Abbau geschlechtsspezifischer Barrieren und unterstreicht, dass fachliche Kompetenz und Souveränität auf dem Spielfeld die einzigen Maßstäbe für die Spielleitung sind. Die vietnamesische Männermannschaft im Kunstturnen hat sich für die 20. Asienspiele Asiat 20 qualifiziert, als sie bei den asiatischen Turnmeisterschaften 2026 im Mannschaftswettbewerb der Männer unter die besten 10 Teams kam. Den Ergebnissen zufolge erzielten die vietnamesischen Athleten eine Gesamtpunktzahl von 223,361 und belegten den 9. Platz. Der Asiatische Turnverband hat die Asienmeisterschaften 2026 als Qualifikationswettbewerb für die Asiat 20 festgelegt. Aufgrund seiner Erfolge hat sich das vietnamesische Turnen das Recht erworben, bis zu 5 Athleten für die 20. Asienspiele zu melden, die vom 19. September bis zum 4. Oktober 2026 in Japan stattfinden. Am 26. Juni wird das Sinfonieorchester von Hanoi im Hohen Theater in Hanoi dem Publikum ein besonderes Konzert mit dem Titel Frozen Fire präsentieren. Frozen Fire bietet eine musikalische Wand an, die durch den Kontrast zwischen eisiger Kälte und einem inneren Feuer geprägt ist. Die Aufführung soll inmitten der sinfonischen Strukturen europäischer Musik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts kraftvolle, explosive Emotionen freisetzen. Am Programm nehmen renommierte Persönlichkeiten der internationalen klassischen Musik wie den Dirigenten Kalle Kusava und die Violinsolistin Sarah Tragen teil. Tedo in strahlenden Sommerfarben lautet das Motto der Kultur- und Tourismuswoche der Stadt Kanton 2026, die vom 18. bis zum 21. Juni stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung werden vielfältige Aktivitäten angeboten, darunter Maßnahmen zur Förderung und Ankurbelung des Tourismus in Kanton 2026, ein Kulinarik-Festival, eine Fotoausstellung über den Tourismus von Kanton sowie Fachseminare und Aufführungen vom Dankateite Volksgesang. Mit der diesjährigen Kultur- und Tourismusfolge führen die südvietnamesische Stadt Kanton die besonderen kulturellen Werte dieser wunderschönen Region präsentieren, sowie ihr kulturelles Erbe, die Volkskunst, die Kulinarik und die touristischen Angebote würdigen.
Liebe Freunde, unsere heutige Sendung geht nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.